sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen.
Und wir sind
Madame Maisch
und die Einhörnerin. Servus und ein herzliches Grüß Gott. Ich bin die Einhörnerin und ich sag's euch, wie es ist. Äpfel und ich, das ist eine Liebe für die Ewigkeit. Denn ein Apfel, der geht einfach immer und es heißt ja auch, a apple a day keeps the doctor away. Und deswegen haben wir gedacht, Apfel, der muss einfach in einen Apfelkäsekuchen rein oder in einen Apfelmuko. Es geht aber Apfelkarottensuppe. Und wenn ihr jetzt mit Apfel, Madame Maisch, wie ist denn das bei dir eigentlich mit dem Apfel?
Ja, liebe Einhörnerin, auch mich verbindet auf jeden Fall eine Freundschaft mit dem Apfel. Also ein Apfel ist tatsächlich ein Obst, das sich wirklich täglich verspeisen lässt und zwar mit Genuss. Das einzige No-Go sind mehlige Äpfel.
Das kenne ich. Der Anders sagt nämlich immer zu mehligen Äpfel Würgeäpfel.
Das kann ich gut verstehen, da bin ich völlig einer Meinung mit ihm. Wie mir aber erst vor kurzem bewusst geworden ist, sind es gar keine bestimmten Apfelsorten, sondern das liegt an der falschen Lagerung.
Naja, beziehungsweise liegt es halt auch darauf, dass es gewisse Sorten, Apfelsorten gibt, die überhaupt nicht lagerfähig sind. Und zum Beispiel die Äpfel, die wir im Garten haben, die sind überhaupt nicht lagerfähig. Und deswegen muss man die eigentlich immer gleich verwenden. Und deswegen spiele ich mich momentan eben durch die ganzen Apfelkuchen, was weiß ich, Rezepte. Und jetzt darf mich aber schon interessieren, was hast denn du jetzt eigentlich mit dem Apfel angestellt?
Ja, ich wollte dich natürlich unterstützen bei der Verarbeitung deiner Apfelernte. Und da deine Kuchenrezepte oder ein Kuchenrezept mal gleich durch meinen Fettkontrollraster, nein, sie sind hängen geblieben im Fettkontrollraster, nicht durchgekommen, dieses Kuchenrezept, habe ich mir gedacht, wir bescheren doch der Küche, also deiner Küche und der Küche der Millionen von ZuhörerInnen ein bisschen mehr Apfelvielfalt in der Küche. Und ich habe ein Apfel-Tomaten-Carpaccio angefertigt.
Aha.
Also Begeisterung hört sich anders an. Aber gut, und ich wollte jetzt ja eigentlich ein Lob aussprechen. Denn ich habe nach unserer vergangenen Blaubeer-Folge deinen Blaubeer-Espresso-Mix nachgemixt. Und das Ganze hat das Wohlgefallen nicht nur des Monsieur Hack hervorgerufen, sondern auch meiner Wenigkeit. Also wir haben es mit Genuss getrunken.
Boah, da bin ich jetzt ja fast sprachlos, gell? Kaum ist irgendwo kein Fett drin, schon landet es bei der Madame Maische Mixer. Es ist Wahnsinn.
Und im Magen.
Und im Magen. Na, das ist super, das freut mich jetzt total. Und an alle Zuhörerinnen, probiert es einfach mal aus, der schmeckt wirklich sensationell. Und was erwartet euch denn in dieser Folge? Ja, Unterschied Rührteig, Mürbeteig, die Gelingtricks dazu. Und ich sage ein bisschen was über den Quark, weil den gibt es ja auch in verschiedenen Rahmstufen und das macht wirklich einen Unterschied beim Kuchenbacken. Und was kommt von dir, liebe Madame Maisch?
Ja, von mir kommt natürlich die Portion Gesundheit. Erstens mal, warum ist mein Rezept so gesund? TCM-Wirkung von Tomate und Apfel. Und dann habe ich mich hineingewühlt in die Geschichte von Vinaigrette und Carpaccio. Denn auf mein Carpaccio kommt eine Vinaigrette. Und was das eigentlich alles bedeutet und woher diese Namen kommen und welche Geschichten damit verbunden werden, das habe ich alles mal vorbereitet.
Boah, also das muss ich ehrlich sagen, interessiert mich jetzt auch. Weil ich meine, Carpaccio mag ich total gern. Halt ein bisschen in dieser italienischen Variante mit Rinder Carpaccio oder ja, Vinaigrette. Also ja, super. Na, da freue ich mich jetzt auch drauf. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch flugs schnell zur Zubereitung des wunderbaren und den Infos zu dem wunderbaren Apfelkäsekuchen.
Ich darf ganz kurz noch meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, dass dich das tatsächlich interessiert und ich bin in großer Vorfreude schon, dass ich das dann auch sagen darf. Und dann möchte ich doch auch noch kurz dieses Zeitfenster nutzen, um zu sagen, es muss sich niemand jetzt irgendwelche Grammangaben melden, denn merken.
Kaum macht jemand am meisten die Ankündigung von, dass ihr alle Rezepte auf der Website einhornerin.de findet unter Podcasts zum Download und die Rezepte von der Madame Maisch auf ihrem Instagram-Kanal und weitere Fotos und Infos findet ihr auf dem Instagram-Kanal von Heim und Genossen Weltwürze. Das wollte die Madame Maisch jetzt eigentlich sagen.
Ja, ich hätte es ja auch einfach nochmal korrekt sagen dürfen, aber es war schneller. Nicht erlaubt. Ja, so ist es. Und nun bitte Infos zu deinem Apfelkäsekuchen.
Apfelkäsekuchen ist, finde ich, für mich ist das ein super Kuchen. Und ich habe beim ersten Mal, ich habe mal ein bisschen rumprobiert, fand ich ganz spannend. Und zwar habe ich zuerst eine Variante gemacht mit dem Boden vom Blaubeerkuchen, den wir ja in der letzten Folge hatten. Und da muss ich sagen, das war mir dann auch ein bisschen zu üppig, weil ich meine, das Käsetopping, also mit Quark, das ist ja auch schon nicht ganz so unüppig und dann noch so ein Rührteigboden dazu. Ja, die zweite Variante war dann der weltbeste Apfelkäsekuchen, den ich kenne. Das Rezept ist von einer lieben Kollegin, Anke von Heinze, ihres Zeichens Inhaberin der Honey Farm. Und ja, und das ist ein Mürbteigboden und da kommt dann der Käse drauf.
Ich darf doch kurz in Erinnerung rufen, dass der Rührteig aus 300 Gramm Mehl, 300 Gramm Zucker und 300 Gramm Butter bestand. Das hat schon meinen Dutt quasi aus der Fassung gebracht. Und ein Mürbteig, auch wenn ich jetzt die Angaben gerade noch nicht kenne, kann gar nicht so viel fettärmer sein.
Ist er aber, ob du es glaubst oder nicht, weil da sind zum Beispiel bloß 140 Gramm kalte Butter drin und es ist dann nur 75 Gramm Zucker im Boden drin. Was lässt sie zu den Unterschieden von den Teigen noch sagen? Ja, also der Rührteig ist wichtig, wenn ihr den verwenden wollt, sehr lange rühren, damit im Endeffekt die Eier eine hellgelbe Farbe annehmen und der Zucker eben, dass man keine Zuckerkristalle mehr merkt. Und dann geht er auch super auf. Und ein Mürbteig, was ist ein Mürbteig? Das bedeutet weich und zart. Also das ist im Endeffekt der Teig, wenn ihr den dann ausrollt, also im Gegensatz eben zum Rührteig, den ihr dann in die Springform reingießt, wird der Mürbteig ja ausgerollt und der ist nicht elastisch. Also der zieht sich dann auch nicht mehr zusammen und fasert dann so am Ende immer ein bisschen aus. Und ja, da muss man dann immer ziemlich pfiffig sein, um den in die Springform reinzubringen. Aber das ist ja kein Problem, weil ihr zieht ja dann auch nur einen Rand hoch. Also deswegen passt das für den Apfelkäsekuchen wunderbar, dieser Mürbteig.
Bröckelt der dir nicht, wenn ich mal in den seltensten Fällen eines Mürbteigbodens in meiner Küche, fand ich das immer sehr schwierig, den schön auszurollern und noch hochzuziehen, weil das dann immer alles gebröckelt, irgendwie zerstückelt war.
Kein Wunder, weil da sagt die Butter, oh, jetzt kommt die Madame Maisch. Da verbinden wir uns nicht mit Mehl und dann bröckelt
der. Ja, ja, ja. Die Fettoptimiererin im eigenen Land gilt nichts. Es ist
Selbst der Mürbteig sagt sie. Brrr.
Ich nehme es mit Contenance wahr, übe mich in Gleichmut, trainiere meine Resilienz. Und möchtest du jetzt nicht noch irgendwas sagen zum Gelingen eines Mürbteigs außerhalb der Maischen Küche?
Nein, ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt. Wichtig ist, wie gesagt, die kalte Butter. Und dann kommt der Mürbteig ja immer für eine Zeit lang noch in den Kühlschrank. Also der wird zur Kugel gerollt, in Frischhaltefolie eingewickelt und dann kühlt der im Kühlschrank. So, was hast du noch sagen? Was ist noch Hauptbestandteil dieses Apfelkäsekuchen? Das ist natürlich der Quark oder Dopfen. Das Problem war, dass der Anderl dieses Mal an einem späten Samstagnachmittag hier in die Versorgungsstätten gefahren ist und hat bloß mehr einen Quark in Magerstufe bekommen.
Juhu!
Ja, und da muss ich sagen, da staubt es ja fast vor lauter Mager. Also wenn sich dann dieser Magerquark verbinden soll mit dem Vanillepuddingpulver, ehrlich, also eine weiche, begeisternde Liaison schaut einfach anders aus. Also ihr könnt diesen Kuchen natürlich mit Magerstufe machen. Aber der andere ist dann da gesessen und hat gemeint, du, irgendwie schmeckt der Kuchen anders. Und habe ich gesagt, ja, du hast ja auch nur Magerstufe gehabt. Also deswegen zum Backen, ich würde schon, also wenn schon backen und wenn schon Fett und Butter und Zucker und was weiß ich, dann bitte auch die Rapsstufe.
Wahrscheinlich geht es dem Magerquark so wie der Butter in meiner Küche. Der Magerquark in deiner Küche sagt einfach, hier gehöre ich nicht hin.
Genau so. Da finde Ja, super. Ich meine, das ist doch wunderbar, dass unsere Lebensmittel, deswegen heißen es ja Lebensmittel bei mir und nicht Nahrungsmittel, es sind Lebensmittel. Und wenn die einfach wissen, wo sie ihren Platz haben, das finde ich super. Und dazu muss ich sagen, dass das, was auch vielleicht noch ganz amüsant ist, der Ginny, unserem Hund, war es dann egal, ob Magerstufe oder Rammstufe, weil die riecht das natürlich, wenn ich die Töpfe aufmache mit dem Quark, um diese dann in die Schüsseln zu versenken. Und da wartet es ganz brav am Ende der Küche, weil sie weiß, wenn ich das gibt dann ja so ein klingendes Geräusch, wenn man dann so die Schüssel nur ein bisschen auskratzt. Und das weiß die ja genau. Und dann wartet es und dann weiß sie nämlich, dass sie diese Töpfe ausschlecken darf. Also das heißt, unser Hund liebt es, wenn ich Apfelkäsekuchen mache. Und die steht total auf diesen Quark aus. Also da darf es am liebsten in diesen Becher reinkriechen. Und da stängen die ganzen Barthaare weg. Also es ist eine wahre Freude. Und dann macht es die Augen so halb geschlossen. Also das sie auch zum Schauen. Also so müsste eigentlich jeder von uns sein Essen genießen. So mit halb geschlossenen, gut abstehenden Barthaare ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig bei uns Mädels, aber gut.
Ich wollte gerade anmerken, dass das mit den Barthaaren mich dann doch etwas irritiert beim Transfer auf Menschengenuss.
Ja, aber diese halbgeschlossenen Augen. Also vielleicht können wir uns auf die einigen.
Da bin ich bei dir.
Gut. Der Kuchen braucht, wie gesagt, die 30 Minuten Kühlzeit. Backzeit hat er ungefähr 70 Minuten und zum Herrichten, ja, immer mal wieder 60, also sind so 60. Das heißt, dieser Kuchen ist auch ein Kuchen, der jetzt nicht so wie der Blaubeerkuchen einmal schnell in Schüssel und in Backofen rein und schnell fertig, sondern er braucht, bis er dann wirklich auf dem Tisch steht, weil abkühlen soll er ja auch noch 2 Stunden. Bist du dabei? Also das Einplanen, wenn ihr Kaffeeklatsch oder so mit diesem Kuchen machen wollt. Aber er lässt sich hervorragend 2-3 Tage später noch essen, kein Thema. Und er lässt sich super eingefrieren. Also das ist wirklich ein Kuchen, perfekt zum Eingefrieren. Deswegen die Mühe und Aufwand lohnt sich auf jeden Fall.
Gefrierst du den im Ganzen dann, also einen halben Kuchen ein oder in Stücken?
Ich mache Stücke. Ich habe so Glasschüssel mit Deckel und da meistens immer so 2 Stücke friere ich da in einer Schüssel ein und dann kommen die entweder oder halt dann auch größere Schüssel und dann aber schon vorgeschnitten, weil es dann das praktisch ist, dann kannst du die einzeln rausnehmen, dementsprechend wie viele Stücke du brauchst. Und du kriegst ja aus dem Kuchen so ungefähr, sag jetzt mal, 8 bis 12 Stücke, dementsprechend wie groß das da schneidest.
Und du taust sie dann bei Zimmertemperatur auf oder wie magst du? Da bin ich nämlich immer sehr unschlüssig, muss ich zugeben.
Nur, ich nehme die aus der Tiefkühltruhe, stell die eben in die Küche, öffne den Deckel, leg den dann so ein bisschen schräg drauf, weil wir wohnen ja auf dem Land, gell, da ist doch dann immer ein bisschen mehr Getier unterwegs. Also Fliegen von den Bauernhöfen finden sich immer öfters bei uns ein und diese grünen Viecher, also die mag ich dann nicht auf meinem Kuchen. Öffne den Deckel, dass er Luft reinkommt und dann lasse ich den auftauen und das war's.
Ah ja.
Und manchmal, wenn ich den Zeitpunkt versäumt habe, diesen aus der Tiefkühltruhe, dann tue ich ihn auch, und er ist noch kalt, dann tue ich ihn bei ein bisschen der Temperatur im Backofen und lasse ihn ein bisschen erwärmen.
Interessant, ja.
Genau. So, während die Kühlzeit von dem Kuchen, also ich mache immer den Fehler, dass ich dann sofort weitermache mit dem Kuchenrezept und dann habt ihr nämlich hinten noch das Problem, weil du musst ja den Vorteig auch oder die Mürbeteig auch backen, bevor du dann die Käse Quarkfüllung drauf machst. Ich mache dann immer schon weiter und dann stehe ich mit meinen ganzen Zutaten da und muss warten, bis dieser Mürbeteig abkühlt. Also deswegen meine Empfehlung, in den ersten 30 Minuten Wartezeit etwas anderes machen oder ein Muko machen.
Jawohl, Muko, ein Mücken-Kollaborationsprojekt.
Du, ich habe mir gedacht, nachdem du, die liebe Madame Maisch, immer von Mufo sprichst, mache ich jetzt ein Muko. Das ist ein Mousse-Kompott.
Aha. Also aha, ihr mit Fragezeichen, aha.
Ja, und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Kompott und einem Mousse? Weißt du es, liebe Madame Maisch?
Nein, deswegen war dieses aha mit Fragezeichen.
Also, das Kompott ist aber nicht bloß vom Apfel, man kann ja von diversen Früchten ein Kompott machen, ist stückig und weniger breiig. Also das heißt, das ist eher so ja, stückig, dick, flüssig. Und das Apfelmus ist, wie schon gesagt, Mus ist sehr, ist ein bisschen flüssiger, ein bisschen breiiger. Da sind auch keine Apfelstücke mehr drinnen. Und ich mag eigentlich komplett Apfelmus. Ja, mag ich schon. Komplett Apfelkompott mag ich auch, aber am liebsten mag ich die Mischung. Da hast du ein bisschen breige Elemente drin und ein bisschen was Stückiges. Und deswegen ein Muko.
Was mich zu der Frage führt, Verwendest du die Schale oder schälst du den Apfel? Ich hoffe doch Ersteres.
Zweiteres.
Du schälst die Schale, also du wirfst die Schale weg?
Na, manchmal kriegt die Tini noch ein bisschen was, die mag Äpfel auch sehr gerne.
Ja, aber da muss ich doch als Gesundheitsapostelin kritisch bemerken, dass in der Schale und in den äußeren Randschichten der höchste Vitamin- und Antioxidantiengehalt vorhanden ist.
Das ist super, wenn du das jetzt bemerkst.
Ja, das möchte ich hiermit nochmal kritisch anmerken, dass ich natürlich mein Apfelmus oder Kompott, eigentlich mache ich auch eher so ein Muko, habe es nur noch nie so kreativ benannt, Kompliment.
Dankeschön.
Natürlich mache ich es mit Schale.
Das ist schön, weil du machst das ja vermutlich auch ohne Zucker.
Ja, natürlich.
Ja, da trat es mir die Zehennägel auf.
Ja, das kommt nur darauf an, welchen Apfel du verwendest. Du musst halt einen eher süßlichen Apfel verwenden, dann taugt dir dieses Muko wunderbar. Dafür bekommt mein Muko dann einen winzigen Schuss Weißwein und eine Prise Lavendel.
Bei mir bekommt es ein bisschen Zitrone, ein bisschen Zimtstange, ein bisschen Orangensaft und ein bisschen Vanillezucker.
Ja gut, beim Vanillezucker können wir noch diskutieren, aber es gibt ja inzwischen auch schon reine Vanille im Gläschen zu kaufen, braucht man gar keinen Zucker dazu.
Du, ich mach den zum Teil auch selber. Ich habe ja jetzt die Zunge rausgestreckt, da Madame Maisch, falls ihr es nicht gehört habt.
Ich werde, also heute bekomme ich volle Breitseite, aber ich steck's weg.
Ja, aber ich muss nochmal drauf zurückkommen, wenn du mit deinem Apfel kaufen. Apfel kaufen. Jetzt. Da lache ich doch nur.
Hatte ich also eigentlich gerade Breitseite gesagt? Ich meinte volle, gigantomanische, komplette Seite. Ja, ich muss Äpfel käuflich erwerben, während du in deiner Plantage umeinander wandern kannst.
Genau, da gehe ich einfach ganz gechillt, entspannt in meinen Garten. Ich bück mich und heb die Äpfel auf, weil momentan fallen sie auch von selber runter. Oder wenn ich einen ganzen tollen Apfel brauche, dann pflück ich den und streck mich. Also das ist super. Und deswegen, ich kann auch noch auswählen zwischen verschiedenen Apfelsorten. Welche Apfelsorten das sind, das erfahre ich hoffentlich noch in dieser Woche, weil ich habe mich ja gleich bemüht, nachdem die Madame Maisch gefragt hat, nee, welche Äpfel hast du dann in deinem Garten? Und zwar kommt vom Landratsamt Traunstein, kommt jemand bei mir vorbei und schaut sie meine Äpfel an. Und dann weiß ich, spätestens nächste Woche könnt ihr das auf Instagram lesen, welche Apfelsorten ich für diese ganzen wunderbaren Sachen verwende.
Ich bin gespannt.
Ich auch. So, und jetzt sind auch die 30 Minuten Wartezeit unserer Kühlzeit vorbei. Und ich nehme den Mürbteig aus dem Kühlschrank, lege den auf die Arbeitsfläche, roll ihn aus. Und wie gesagt, es ist ja Butter drinnen, die sich bei mir wunderbar mit dem Mehl verbindet und eine Liaison eingeht und sich freut, wenn er dann in die Springform reingelegt wird, ganz zart, und noch ein Rand hochgezogen wird. Jetzt kommt er in den Ofen bei 170 Grad, ungefähr 20 Minuten. Und jetzt kann ich anfangen, die restlichen Zutaten für den Belag zu verarbeiten. Also da braucht ihr eben Zitrone, Äpfel, Quark, Vanillepuddingpulver. Ich habe dieses Mal, weil ich nicht mehr so viel klassisches Vanillepuddingpulver hatte, auf Bio-Vanillepuddingpulver zurückgegriffen. Ich sage jetzt mal, ich bin sonst sehr für Bio und kaufe sehr gerne Bio. Aber für einen Käsekuchen, ehrlich, ich sag's euch, nehmt das klassische Vanillepuddingpulver. Das wir schon als Kinder gegessen haben. Also ich nicht, weil ich mag Vanillepudding so eigentlich nicht so. Aber deswegen Bioqualität in Ehren. Aber hier, was brauchst du? Speisestärke, Eier, Zucker und wieder Vanillezucker. So, und jetzt geht's ein bisschen, das ist jetzt eben das, was ein bisschen dauert. Vor allem das Apfelschälen. Also gerade ich habe mit meinem Fallobst immer Probleme, dass ich wirklich schöne Spalten hinkriege. Ich muss da schon viel schälen, aber ich mache das dann parallel. Ein Teil von den Äpfel landet dann eben für die nächste Muko-Zubereitung in der Schüssel. Und ich schaue halt, dass ich dann da schon Apfelspalten rauskriege. Das ist vielleicht der Nachteil. Und ich schäle oder ich vermutlich länger als du, weil du natürlich nicht so viel wegschneiden musst. Also ich habe da dann schon teilweise 10, 20 Äpfel rumliegen, damit ich meine Spalten rauskriege. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch toll, wenn ich meine Äpfel alle so verbrauchen kann. Und ja, dann im Endeffekt jedes Viertel dreimal oben noch einschneiden und dann sofort in die Schüssel mit dem Zitronensaft geben, weil sonst werden euch die Äpfel braun. Also das, da muss ziemlich flott sein und das war schon. Und dann den Quark mit dem übrigen Zitronensaft und dem Puddingpulver und der Stärke und dem alles vermengen. Und ihr habt es aber in der weiteren Schüssel noch, schlockt ihr die Eier, den Zucker und den Vanillezucker schaumig. Also das dauert schon auch nochmal, ich sage jetzt mal, zwischen 5 und 7 Minuten. Also ihr habt wieder ein paar Schüsseln da stehen. Das ist auch wieder so ein Kuchen, der sehr viel in der Nachbereitung Küchenschlacht, Chaos aufräumen bedeutet. So, und dann ist der Mürbteig fertig, nimmt ihn aus dem Ofen, lässt ihn abkühlen und dann kommt eben zuerst diese Quarkmischung, wo ihr dann die Eier und das nur zusammengeführt habt. Und dann legt ihr die Äpfel oben drauf. Das Ganze kommt in den Backofen wieder bei die 170 Grad und dann müsst ihr schon nochmal 50 Minuten ausbacken. Ich schaue eigentlich immer so nach der Hälfte der Zeit, wie ist die Farbigkeit im Morgen, teilweise nicht ganz so dunkel, den Apfelkuchen. Deswegen lege ich dann Backpapier oben drauf für die letzten 20 Minuten. Und dann lasse ich ihn auch ganz geschmeidig bei der geöffneten Backofentür, also Hitze natürlich abschalten, auskühlen. Und dann ist er fertig und ist ein Genuss.
Und wird nicht von dir, aber vom Anderl mit einem Mount Everest-Berg großen Klecks Sahne verspeist.
Na, dazu brauchst du keine Sahne. Weil wenn du dann Quark mit einer Rammstufe hast, dann ehrlich, irgendwann reicht es dann auch, liebe Madame, auch wenn du das nicht glaubst. Und wenn du das immer wieder anmerkst, ja, auch in diesem Hause reicht es hin und wieder mit dem Fett.
Ja, man kommt ja manchmal aus dem Staunen bei dir nicht raus.
Jetzt wollen wir doch, wenn wir jetzt so viel über Fett und so viel und Rahmstufe und cremig und Genuss, jetzt gehen wir doch einfach zum Zumpen. Also ich will natürlich hier nicht sagen, um Gottes Willen, nicht, dass ich dann hier jetzt einen Shitstorm verursache. Gesund bedeutet nicht automatisch nicht genussvoll.
Dankeschön. Deshalb,
Madame.
Das hätte ich jetzt sonst noch richtigstellen müssen, zumal ich ja heute eigentlich in einer Helferinnen-Einstellung mich befinde. Ich will dir ja helfen bei deiner Apfelernte und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du neben deiner Apfelplantage auch noch ein Tomatenrefugium dein eigen nennst und deswegen habe ich dieses Rezept so kombiniert.
Nein, Tomaten und ich, das ist jetzt keine so große Liebe, weil die wollen sehr regelmäßig Wasser haben und deswegen, da kommen wir nicht mehr zusammen, die Tomate und ich, aber dafür der Basilikum, den kann man ja dann oben drauf legen.
Das ist korrekt. Also müsstest auch du die Tomate käuflich erwerben. Aha, sind wir beim Gießen, sind wir nicht so regelmäßig. Ne? Interessante Erkenntnis. Aber zurück zu meinem Rezept. Ich habe den Apfel nicht in einen süß-fettig-sündigen Teig gesteckt, sondern er darf seine süße Selbstwurst zur Schau tragen und wird auch noch quasi aufgewertet durch diese Tomate und diese prächtige Vinaigrette.
Ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, irgendwie hat sie das für mich jetzt abgelesen angehört. Ha?
Ach, mit Nicken. So etwas muss ich nicht ablesen. So etwas kommt aus dem tiefsten meines Inneren.
Süß-sündig. Da kommen wir ja richtig.
Süß-fettig-sündig.
Süß-fettig-sündig.
Ich habe die Alliteration bewusst vermieden.
Auf die Spitze getrieben.
Nicht. Du willst mich nur abhalten von der Weitergabe meiner profunden Rechercheerkenntnisse zum Thema Vinaigrette.
Vinaigrette, bitte, Madame Maisch. Das passt ja wieder so gut, die Madame Maisch redet über Vinaigrette. Ja.
Also Vinaigrette, woher kommt dieser Name? Und ich muss gleich, bevor ich dazu komme, zu erläutern, woher der Name kommt, zugeben, dass ich keine lupenreine Vinaigrette angefertigt habe. Aber dazu später mehr. Ich habe eine gesunde, bekömmliche Version der Vinaigrette zubereitet. Genau, Vinaigrette kommt von Vinaigre, was, wie alle Franzosenliebhaber wissen, Essig heißt. Und damit haben wir auch schon den Hauptbestandteil dieser Soße, nämlich Essig. Mhm. Was kommt noch dazu? Eigentlich gar nicht mehr viel. Es kommt noch dazu ein bisschen Salz, ein Öl. Bei mir natürlich eher sparsamer Öl. In Originalrezepten ein bisschen üppiger Öl. Und dann, je nach Rezept, eine oder mehrere Geschmackskomponenten. Das können Kräuter sein, Zwiebeln oder aber auch, wenn man die Vinaigrette dickflüssiger haben will, dann Senf und oder hartgekochtes Eigelb. Dann kannst du so aufemulgieren und dann hast du so eine sämigere Soße. Dies ist in meinem Rezept nicht der Fall.
Oh, dann hast du jetzt fast eine Bozener Soße gemacht.
Ja, fast.
dann läuft die Bozener Soße also fast unter Vinaigrette, gell?
Ja, aber in deiner Bozener Soße ist doch noch das Eiweiß dabei.
Na, Ja, gut, das, also nicht in der ursprünglichen, was du dann anrührst. Das Eiweiß kommt ja dann kleingeschnitten mit rein. Aber ursprünglich, also dieser erste Teil, ist dann ein Vinaigrette.
Das scheint mir dann eine Vinaigrette zu sein. Eine als Bozner-Soße verkleidete Vinaigrette.
Mei, das ist Tiroler und die Franzosen und die Italiener, die haben sie doch schon immer Mengen, oder?
Auch in diesem Gericht sind sie ja vereint,
Wollte ich
Carpaccio.
gerade sagen, Mensch, das war doch jetzt eine super Überleitung. Na klar, die Vinaigrette und das Carpaccio.
Wobei ich erst mal damit beginnen wollen würde, meine hauseigene Vinaigrette zu beschreiben. Die besteht nämlich aus roten Zwiebeln, die ein Schwitzbad nehmen in der Pfanne mit maßvollem Anteil an Olivenöl, also wenig, um genauer zu sein. Dann werden sie abgelöscht mit Essig, mit Tomatenmark und mit stückigen Tomaten. That's it im Prinzip. Das Ganze wird ein bisschen eingeköchelt. Das ist also eine warme Vinaigrette. Normalerweise ist Vinaigrette kalt. Aber viel bekömmlicher. Ich komme dann später noch, wenn ich darf, zur TCM-Wirkung der Tomate. So, kommen wir doch nun zum Carpaccio. Dieses besteht aus Äpfeln entkernt, fein gehobelt, ein paar Radicchio-Blättern und eben auch Tomate in feinen Scheiben geschnitten. So, und die lege ich übereinander. Erst den Radicchio schön platzieren, dann die Apfelscheiben, die gleich mal wie bei dir auch mit Zitronensaft und Zesten beträufeln und bestreuen. Und dann die Tomatenscheiben drauf und darauf die Vinaigrette. Und dann noch extra für dich so komponiert, damit eine Fülle vorhanden ist, geräucherte Forellenstreifen, die ich da auch noch drapiert habe. Und das Tolle an diesem Gericht ist, du hast eine Geschmackskomplexität, die ihresgleichen sucht. Du hast den bitteren Radicchio, du hast den süßen Apfel mit der Säure der Zitrone, danach die herzhaft, tendenz süßliche Tomate und die Vinaigrette mit der Säure wiederum aus dem Essig und der Süße von karamellisierten Zwiebeln und dann noch die Forellen. Also ich würde sagen, mehr geht nicht.
Also, ja, Mai. Also, was mir jetzt auffällt, ist das Ganze dann nicht ein bisschen sauer insgesamt?
Nein, mitnichten.
Was für mich herz ist jetzt so, ohne es probiert zu haben, für mich herz ist, was, du hast die essigsaure Vinaigrette, du hast den Radicchio, der auch nur ein bisschen bitter ist, und dann hast du noch, ja, ich weiß nicht, also für mich herz ist das ein bisschen.
Nein, du darfst es nicht Essig-Sauer nennen, du musst es Süß-Sauer-Essig-Komponenten
Okay.
beinhaltende Vinaigrette nennen, denn durch die karamellisierten Zwiebeln ist tatsächlich eine Süße vorhanden
Okay.
und es ist wirklich auch ein Sommergericht. Jetzt die Tomaten haben ja auch eine Süße in sich und der Apfel, da würde ich auch eine süßere Sorte wählen. Ich habe den Adel ins Haus kommen lassen. Die Sorte hieß Red Prince.
Oh, das ist
Jawohl.
hier.
Eine rote Apfelsorte mit süßem Geschmack, auch zum ersten Mal käuflich erworben im Bio-Supermarkt.
Das ist wahrscheinlich der Gegenentwurf zur Pink Lady.
Möglich, möglich. Wobei mein Lieblingsapfel ja eigentlich der Brabourne ist. Ich mag ja eigentlich eher so säuerliche Äpfel oder der Bärlepsch. Aber in dem Zusammenspiel hat das wunderbar harmoniert und damit hast du eine perfekte Vorspeise, im Übrigen auch, wenn Gäste dein Haus heimsuchen. Womit wir vielleicht in einem nicht ganz so eleganten Übergang noch ein bisschen was zum Carpaccio erzählen könnten. Das Carpaccio wiederum, was ich sehr spannend finde, hat eine gar nicht so alte Geschichte. Carpaccio wurde erfunden in den 1950er Jahren in Harry's Bar in Venedig. Und zwar wieder der Adel. Eine Contessa war dort Stammkundin und hat von ihrem Arzt vorgeschrieben bekommen, doch kein gegartes Fleisch mehr zu essen, sondern rohes Fleisch. Woraufhin der Inhaber von Harry's Bar kurzerhand eine Rinderlende nahm, in hauchdünne Scheiben schnitt, also eine rohe Rinderlende, auf dem Teller drapierte und dann mit einer Mayonnaise-Soße garnierte und das Ganze natürlich auch noch kühl stellte. Und er hat's Carpaccio genommen und jetzt kommt die Kunst ins Spiel, weil zu der Zeit eine große Ausstellung offensichtlich gelaufen ist in Venedig, über den Maler, ein Renaissance-Maler, Vittorio Carpaccio.
Ist nicht wahr.
Jawohl, und der hat Rottöne sehr eindringlich auf seinen Bildern platziert und deswegen hat er das Carpaccio genannt.
Sehr nett. Das ist wirklich. Süße Geschichte.
Und inzwischen tatsächlich synonym verwendet, also ich habe es auch korrekt verwendet, nicht nur mehr für Rinder-Carpaccio, also deswegen heißt er Rinder-Carpaccio, sondern man kann es für jegliche Art von dünnst geschnittenen Scheiben von Lebensmitteln verwenden.
Mensch, da kommt man fast ins Schwärmen bei so einer Geschichte.
Ja, vielleicht wärst du jetzt auch offen, dass ich gleich noch das TCM-Wissen an die Frau bringe?
Ja.
Ha, sehr schön. Also Tomate hat eine kühlende Wirkung und deswegen tatsächlich eher auch im Sommer zu verspeisen, weil es auch die Tendenz hat, sehr befeuchtend und Feuchtigkeit bringend zu sein und du Gefahr läufst, im Winter oder wenn du überhaupt dazu tendierst, dass dir schnell kalt wird, dass das alles potenziert wird, wenn du zu viel Tomate isst. Und das auch noch im rohen Zustand. Deswegen immer ganz gut, Tomaten auch zu erwärmen oder wenigstens einen Teil der Tomate zu erwärmen. Und wirklich eher ein Sommergemüse ist es ja auch von der Saison her. Der Apfel wiederum, auch ein hochgesundes Obst natürlich, hat vor allem für Magen und Milz eine sehr positive Wirkung, auch für Lunge und Darm. Und der ist auch befeuchtend, aber nicht so kühlend. Der ist eher so, dass wenn du viel Schleim in dir hast, diese Schlacken und den Dreck, was wir schon ein paar Mal besprochen haben, dass der den Körper dabei unterstützt, diesen ganzen Müll wieder auszuscheiden. Also mit einem Apfel am Tag, ne? Und nie mehr Herr Doktor Hallo, ist durchaus auch von der TCM so zu unterstreichen. Jetzt könnte ich ja noch was sagen, aber...
Nee. kurze Verwirrung, das war zu schnell. Aber die Wirkung vom Apfel, da kann ich jetzt eine vielleicht leichte Überleitung machen. Es ist egal, eigentlich welchen Apfel ihr nehmt. Die Wirkung ist von jedem Apfel ungefähr ähnlich, die gesundheitliche Wirkung. Allerdings natürlich der Geschmack und weil es gibt weltweit, und jetzt haltet euch fest, mehr als 30.000 Apfelsorten. Und deswegen ist es oft auch ganz schwierig, die Apfelsorten zu bestimmen. Es ist mittlerweile wieder eine Tendenz da, die alten Apfelsorten anzubauen, weil die sind resistenter gegen irgendwelche Krankheiten und sie sind auch für Allergiker besser geeignet. Also was gehört da so dazu? Ach, die haben so Baumanns Renette, Berlepsch hast du ja gerade schon gesagt, das ist eine alte Apfelsorte. Es gibt einen Barauner Martapfel, es gibt einen Mostapfel, es gibt gelber Edelapfel, also Hirschkneckerler fand ich, der muss wahrscheinlich bei euch aus dem Fränkischen sein, der Hirschkneckerler. Der Jakob Fischer, der Josef Musch, ein Lehmapfel. Dann der Schöner von Wiltshire. Also es ist unglaublich, was es an alten Apfelsorten gibt. Und es gibt eben auch Sommeräpfel, die ab Ende August schon erntereif sind. Und die sind süßer. Und dessen zum Beispiel, wenn die länger gelagert werden, dann wird das eben mürbe. Also dann werden das diese Würgeäpfel. Und das war jetzt eigentlich das, was wir alles zum Apfel. Ich meine, zum Apfel lässt sich nur so viel sagen. Und ich finde auch so, der ist auch so rund. Das ist auch so schön. Die Form gefällt mir auch so gut. Ich mag das.
Ja, fast so rund ist ja die Zwetschge.
Aha, oh, mich dünkt. Das ist jetzt schon die Ankündigung für nächste Woche.
Ja, es hatte zwar ein bisschen länger bei dir gedauert. Ich dachte, ja, ich gebe dir jetzt mal so ein Versuchele, damit du reagieren kannst. Aber gut, genau. Die Zwetschge ist nur fast so rund wie der Apfel, aber genauso lecker in ihrer Art und hat natürlich auch Saison. Und es gibt aber bei mir die Zwetschge in einer herzhaften Form als Pilzgulasch mit Zwetschge und Hühnchen.
Also ganz spontan, bei der Zwetschge bin ich dabei, beim Rest eher weniger. Also ich werde sicher nicht schon wieder einen Kuchen machen. Das muss ich nämlich wieder mir vorwerfen lassen. Also ich denke mal, ich packe die Zwetschge jetzt in was Herzhaftes. In diesem Sinne, Servus und Mach's gut, liebe Madame Maisch.
Salü.
Du sag mal, was gibt es denn bei dir heute zum Mittagessen?
Du wirst es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich nochmal das Tomaten-Apfel-Carpaccio, diesmal aber in einer Variante, und zwar auf Pumpernickel, dann Ziegenkäse, Streichkäse und dann Apfel und Tomate drauf. Geht nämlich furchtbar schnell und schmeckt super. Was gibt's denn bei euch?
Forelle aus dem Ofen.
Oh, das
ist gestern. Ich habe gestern eine Forelle gekriegt und jetzt kommt die in den Ofen. Mit Gemüse, also mit Kartoffeln, Zucchini, na, was habe ich noch? Karotten habe ich noch da und ja.
Oh, das ist. Oh.
Ja.
Ah, ja. Hast jetzt Glück, dass du den Wagen wohnst und nicht näher.
Madame Maisch ist neidisch.
Ja, der kommt selten vor.